Einige von euch wissen sicher, dass ich 40 Jahre lang Lehrer war. Und da gibt es viele Begegnungen, Erlebnisse. Die meisten vergisst man früher oder später, aber manche, die prägen einem sich so richtig nachhaltig ein. Ich hatte ganz zu Beginn meines Lehrerdaseins ein viertes Schuljahr neu übernommen. Und wenn man nicht Hornhaut auf der Seele hat, dann merkt man relativ schnell, wie die einzelnen Schüler so ticken. Wo sie ihre Stärken haben, wo sie ihre Schwächen haben, wie sie so charakterlich drauf sind und so weiter. Und um pädagogisch verantwortlich handeln zu können, muss man darauf natürlich auch eingehen. Denn man will den Kindern ja helfen beim Lernen und bei der ganzen persönlichen Entwicklung. Nun hatte ich damals einen Schüler, sehr kräftige Statur. Er war also mal so salopp gesagt für sein Gewicht schlichtweg deutlich zu klein. Er hat halt gerne gegessen. Und das hat er mir auch immer erzählt, wie gerne er isst. Ich meine, ich kann das ja da verstehen, mir schmeckt es auch meistens sehr gut. Ganz oft passiert es aber, dass er morgens so, wenn ich auf dem Pausenhof so zur Schule kam, schon herkam, sich so an mich gekuschelt hat und mit seiner näselnden Stimme gesagt hat, Herr Pine, hast du mich noch lieb? Und ganz schnell bekam ich raus, das hat er immer dann gemacht, wenn er keine Hausaufgaben gemacht hat. Es gibt in unserem Menschsein wohl kaum eine Sehnsucht, die größer ist, als die Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Und kaum eine Sehnsucht bleibt so oft unerfüllt, weil wir es als Menschen halt selten schaffen, unabhängig von den Taten des Gegenübers zu lieben. Es fällt leicht, jemandem Zuneigung, Wertschätzung und Liebe entgegenzubringen, der uns ebenso entgegentritt. Ich liebe, weil ich mich auch von meinem Gegenüber angenommen und geliebt fühle. Diese Liebe kommt aber ins Wanken, wenn plötzlich oder schleichend bei meinem Gegenüber eine Verhaltensänderung eintritt, die mir Ablehnung signalisiert. Wenn mir ein Arbeitskollege permanent als unleidlicher Stinkstiefel begegnet, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und ständig die Ellenbogen ausfährt, dann wird das mit der Liebe echt schwierig. Die Liebe zu meinem Ehepartner und zu meinen Kindern ist hier sicher wesentlich belastungsfähiger als die Liebe zu Menschen außerhalb des engen Familienrahmens. Aber selbst in engen Beziehungen kann Liebe zerbrechen. Unser Tun stellt die Liebe auf eine Zerreißprobe, die manchmal leider nicht bestanden wird. Liebe erkaltet, Herzen werden hart, Beziehungen, auch langjährige Beziehungen, zerbrechen. Vielleicht schlägt Liebe hier und da sogar regelrecht in Hass um. Dass das Menschen so geht, die mit dem Glauben an einen Gott der Liebe nichts zu schaffen haben, mag uns ja noch einleuchten. Sie verweisen auf all die Unglücke und Katastrophen, auf Kriege, Hunger und Umweltzerstörung, auf Folter und Ungerechtigkeit in unserer Welt und schließen daraus, einen liebenden Gott kann es nicht geben. Oder einen Gott, der das alles zulässt, den brauche ich nicht. Denn das kann kein liebender Gott sein. Aber wie kann es sein, dass das auch unter uns Christen passiert? Wir haben es gerade eben noch mal gehört, im ersten Johannesbrief steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wie gesagt, gerade gehört. Wieso tun wir uns mit der Absolutheit dieser Aussage in unserem Alltag aber oft so schwer? Ein erster Grund könnte sein, ich halte mich selbst für verkorkst, für einen Versager, für unausstehlich, eigentlich nicht liebenswert. Tief in meinem Innern sitzt vielleicht unbewusst die feste Überzeugung, Gott kann mich doch gar nicht lieben, so wie ich bin. Meine ganze Halbherzigkeit, Lauheit, meine Gereiztheit im Umgang mit anderen, meine Ich-Bezogenheit, mein Neid, mein Geiz. Jeder hat da wahrscheinlich so seine persönlichen Problemfelder. Vielleicht gibt es Erfahrungen der Ablehnung durch meine Eltern in frühester Kindheit. Vielleicht war ich damals ein unerwünschtes Kind. Vielleicht waren meine Eltern so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich quasi immer nur außer Konkurrenz so nebenbei mitlief. Kurz, vielleicht haben schlechte Erfahrungen dazu geführt, dass ich zu dem Schluss kam, ich bin nicht liebenswert. Zweiter Grund könnte darin liegen, dass wir uns von unseren Gefühlen abhängig machen. Natürlich ist es wunderbar, wenn man Liebe spüren darf bis ins Körperliche hinein. Deshalb gibt es Menschen, die geradezu jede Möglichkeit nutzen, sich segnen zu lassen und dabei aufgelegte Hände regelrecht genießen. Sie genießen es auch, von anderen in den Arm genommen und getröstet und geherzt zu werden. Und das ist auch völlig okay. Andere Christen können uns helfen, Gottes Liebe zu uns spürbar, im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. Menschliche Liebe und Zuwendung werden dabei konkret als Ausdruck der Liebe Gottes erfahren. Aber Achtung, unsere Gefühle sind trügerisch. Wer seinen Glauben von Gefühlen abhängig macht, der ist mit diesem Glauben schnell am Ende, wenn die Gefühle ins Wanken kommen und am Ende sind. Unsere Gefühle sind von unheimlich vielen Faktoren abhängig. Ganz profan zum Beispiel von der Witterung. Sie sind im nebligen November anders als im strahlend farbigen Mai oder Juni jetzt. Sie sind nach einem guten Essen anders als mit einem Loch im Bauch. Sie sind beim fröhlichen Zusammensein mit lieben Freunden anders als bei der Begegnung mit Menschen, die permanent im Mittelpunkt stehen wollen und alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie sind abhängig von Sympathie und Antipathie, von Erfolg und Misserfolg, vom Wetter, von den Nachrichten, von Fußballergebnissen des Lieblingsvereins und so weiter und so fort. Kurz, Gefühle sind eine äußerst unzuverlässige Größe in unserem Menschsein. Ein dritter Grund. Wir sind als Christen davon überzeugt, Gott erwartet eine Antwort auf sein Liebesangebot an uns. Und das ist ja auch durchaus richtig. Nur sieht das dann oft so aus, dass man diese Antwort in Wohlverhalten und vor allem in Leistung zu bringen versucht. Und ganz schnell rutscht man ab in ein Leistungschristentum. Wir tun oder lassen jetzt Dinge, um geliebt zu werden. Langsam kriecht im Nacken die Angst hoch, vielleicht doch zu wenig zu tun oder das Falsche zu tun und damit die Liebe nicht mehr verdient zu haben. Ich habe wie mein Schüler die Hausaufgaben quasi nicht gemacht und muss nachfragen, ob ich trotzdem noch geliebt werde. Und jetzt? An dieser Stelle, egal, ob ich mich für nicht wirklich liebenswert halte, mich von meinen Gefühlen abhängig mache oder von meiner Leistung, an dieser Stelle hilft nur eins. Ich muss auf das hören, was Gott selbst über sich und seine Liebe zu uns sagt. Da steht zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und 10, wir haben es eben gerade wieder gehört, darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn Leben haben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Jesus Christus ist das unbedingte Ja der Liebe Gottes zu uns Menschen, völlig unabhängig davon, wie verkorkst unser Leben zurzeit vielleicht aussieht. Sein Tod am Kreuz ist höchster Ausdruck seiner Liebe zu uns. Jesus selbst hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Oft wird selbst von Theologen im Zusammenhang mit dem Kreuzestod, lass es mich ungeschminkt sagen, völliger Quatsch erzählt. Sie reden zum Teil vom Scheitern der Mission Jesu, weil er den Verbrechertod starb. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Der stellvertretende Tod Jesu ist ein unüberbietbarer Liebesbeweis Gottes für uns Menschen. Wer diesen Tod als Niederlage oder Scheitern ansieht, der hat ehrlich von Gottes Liebe nichts kapiert. Er macht eigentlich sogar Gott zum Lügner. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus gestorben ist, als wir endlich seine Gebote hielten. Nee, nicht, sondern als wir noch Sünder waren. Übrigens, als Lehrer hätte ich einem Schüler an dieser Stelle einen Zeitfehler angestrichen, weil er in einem Satz die Gegenwart beweist, gebraucht und im Folgenden dann die Vergangenheit, als wir noch Sünder waren. Aber genau dieser vermeintliche Zeitfehler ist für das Verständnis des Handelns Gottes enorm wichtig. Gott beweist seine Liebe heute, jetzt, dir und mir mit dem Verweis auf das, was wir waren. Von ihm abgewandt, rebellisch, ohne Vertrauen, verlogen, gleichgültig, mit Masken vor dem Gesicht und so weiter. Kurz, Zielverfehler. Wir lebten am Ziel unseres Lebens vorbei, oder? Anderes Wort, Sünder. Wir waren alles andere als Menschen, die etwas vorzuweisen hatten, womit sie Gott imponieren konnten. Und genau das sagt Gott uns auch durch Paulus. Gott ging in Jesus schon zu einer Zeit für unsere Schuld in den Tod, als es uns noch gar nicht gab. Seine Liebe, sein Rettungsplan für jeden von uns ist ganz und gar unabhängig von unserem Zutun. Er liebt uns, ob wir das wollen oder nicht. Seine Liebe ist nicht gebunden an unser Denken oder unser Gefühl, an unser Wohlverhalten oder unsere Rechtgläubigkeit. Er liebt dich und mich nicht, weil wir uns bekehrt haben. Oder weil wir in der Bibel lesen, oder weil wir regelmäßig beten, oder weil wir an bestimmten Glaubenssätzen festhalten, oder weil wir Gutes tun, oder weil wir mit Geistesgaben wuchern. Er liebt uns, er liebt dich und mich, weil du du bist und ich ich bin. Kein Christ soll die Idee haben, etwas leisten zu müssen, um dann vielleicht geliebt zu werden. Und keiner soll auf die Idee kommen, doch ein wenig mehr geliebt zu werden, wenn er die Gebote einhält, nicht über zweideutige Witze lacht, keinen Alkohol trinkt oder was weiß ich nicht alles. Christen sind zuweilen sehr erfinderisch, wenn es darum geht, unzweifelhafte Erkennungsmerkmale für andere Christen aufzustellen. Es gibt aber bei Gott keine Abstufungen der Liebe, je nach Fortschritt unserer Bemühungen. Er sortiert nicht. Ich finde jedenfalls keinen Hinweis darauf in der Bibel. Gott sagt uns ganz unmissverständlich, ich habe vor Zeiten ein für alle Mal beschlossen, dich zu lieben. Dafür habe ich meinen Sohn sterben lassen, ehe du überhaupt irgendwie reagieren konntest oder meintest, etwas vorweisen zu müssen. Du kannst das leugnen. Du kannst sagen, ach, das war doch nicht nötig, ich bin doch ein guter Kerl. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du in meinen Augen unendlich liebenswert bist. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann fragt er nicht nach unserer Reaktion, er liebt uns einfach. Ist das so schwer verständlich? Hat jemand von euch schon einmal die Sonne fragen hören, ob sie einen Stein erwärmen darf? Sie tut's einfach. Es liegt in ihrem Wesen. Genauso ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Es ist eine bedingungslose, sich selbst hingebende Liebe. Sie ist das Wesensmerkmal des lebendigen Gottes. Gibt es in keiner anderen Religion. Nirgends. Gott hält dich und mich für absolut liebenswert. Er hat uns für so wert erachtet, dass er sein Liebstes für uns gegeben hat. Also bist du, bin ich wertvoll, seiner Liebe wert, unabhängig von unserem Können, unserem Besitz, unserem Tun. Gott hat in Jesus diesen Grundstein gelegt. Das kann niemand mehr ungeschehen machen. Er macht uns das deutlich, damit unsere Gottesbeziehung tragfähig und gesund bleibt. Wenn wir diese Beziehung abhängig machen von unserem Wollen und Fühlen, von unserem Denken und Tun, dann kommen wir ins Schleudern. dann ist unser Glaube ständig gefährdet. Dann kämpfen wir tagtäglich einen vergeblichen Kampf. Letztlich erklären wir Gott zum Lügner. Wir glauben seiner Liebe nicht. Wir glauben nicht, dass er uns überhaupt lieben kann, ohne dass wir etwas vorzuweisen haben oder wenn wir gesündigt haben. Wir müssen nochmal genau hinhören, was Paulus in Römer 8, Vers 38 und 39 in einer ungeheuren Absolutheit dazu sagt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Überlegt mal, was hier steht. Das ist ein absoluter Hammer. Als wie unerschütterlich beschreibt Paulus diese Liebe Gottes. Diese Liebe steht unverbrüchlich und fest, völlig unabhängig von unserem Murks oder unserem Rechttun. Vielleicht denkt jemand, ja, Paulus, der kann das gut schreiben. Der kennt meine innere Not nicht oder äußere, egal. Ich behaupte mal, dieser Paulus musste mehr an Leid und Entbehrung erdulden, als wir uns das vorstellen können. Mehrfach ausgepeitscht, von Schiffen über Bord geworfen, im Gefängnis, und das war damals kein Edelknast, verlacht, verfolgt. Er hat als Apostel für die Verbreitung des Evangeliums mehr als ein paar Sandalen durchgelatscht. Und dennoch sagt er, nichts, wie bitte? Nichts, nochmal, nichts kann mich scheiden, nichts und niemand, Punkt. Warum? Weil er den Platz der Liebe Gottes kennt. Diese Liebe ist nämlich in ihm, weil Jesus in ihm lebt. Er ist eins mit Jesus und damit ist die Liebe Gottes die Mitte seiner Person. Deshalb kann Äußeres, so schlimm es auch sein mag, ihn nicht von Gottes Liebe trennen. Es geht nicht, weil er in Christus und Christus in ihm lebt. Die Liebe ist nicht aufgesetzt oder irgendwie drangetackert. Es ist vielmehr ein Verwachsensein in der Liebe. Nicht einmal der Tod kann daran etwas ändern. Im Gegenteil, dann wäre er ganz in Gottes Armen. Tja, der große Paulus, aber ich? Die gute Nachricht, damit nimmt Paulus keine exklusive Stellung in Gottes Reich ein. Denn was für Paulus gilt, gilt für jeden und jede von uns gleichermaßen. Die Liebe Gottes liegt nicht in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, nicht in irgendwelchen Umständen, nicht in den Händen irgendwelcher Mächte, sondern einzig und allein in Christus. Möglicherweise wird mancher unter euch denken, das hört sich ja alles toll und vielleicht auch schlüssig an. Aber ich merke davon so wenig in meinem Leben im Alltag. Ja, ich sehne mich nach solch einer Liebe, die voraussetzungslos ist, die nicht mehr zurückgenommen werden kann, die selbst durch mein Misstrauen und mein Fehlverhalten nicht zu erschüttern ist. Wie kann denn das aber auch in meinem Leben Wirklichkeit werden? Wir wurden in einer für mich wichtigen Phase meines Lebens mal auf einer Tagung dazu wichtige Hilfen gegeben, die ich genauso weitergeben möchte. Es sind eigentlich zwei Grundsatzentscheidungen, die ich getroffen habe. Die erste ist eigentlich ganz simpel. Sie lautet, ich entscheide mich dafür. Es ist eine bewusste Entscheidung, auf Gottes Wahrheit zu hören. Gott redet die Wahrheit und ich will ihm glauben. Ich zitiere die Bibelstellen von vorhin aus dem 1. Johannes und dem Römerbrief jetzt nicht nochmal. Die könnt ihr ja zu Hause in Ruhe nachlesen. Eines ist nach den Aussagen dort aber unmissverständlich klar. Gott steht zu seiner Liebe. Ihr werdet auch wegen deiner und meiner Unzulänglichkeit das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Er wird keine Zeitreise machen und zu Jesus sagen, nein, für den Jürgen gehst du mir nicht ans Kreuz. Der glaubt dir das eh nicht, dass du das aus Liebe zu ihm tust. Wenn wir diese Liebe Gottes erst fühlen wollen, dann glauben wir ihm nicht. Und wenn wir diese Liebe beständig immer nur fühlen wollen, dann vertrauen wir seiner Zusage nicht. Dann müssen wir jeden Morgen neu fragen, hast du mich noch lieb? Also nochmal, erster Punkt, ich höre auf Gottes Wahrheit und vertraue ihr. Zweitens, ich bekenne, dass ich von Gott geliebt bin. Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Bekenntnis der Liebe Gottes macht uns diese Tatsache nämlich immer wieder bewusst. Und ich möchte euch ein fünffaches Bekenntnis empfehlen. Das erste, ich bekenne Gottes Liebe vor mir selbst. Hört sich komisch an. Aber ich sage, ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Klingt für den einen oder anderen vielleicht komisch, aber Gott sagt das dir und mir. Sag's dir doch mal selbst. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Komm, lass es uns sagen. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Das fällt uns teilweise gar nicht so leicht, oder? Lasst uns das persönlich einüben. Wir sagen nichts Falsches. Wir sagen quasi uns selbst Gottes Wahrheit immer wieder ins Gesicht. Klar, morgens, wenn man gerade aufgestanden ist und steht vor dem Spiegel im Bad mit Runzeln und was weiß ich was alles, fällt das schwer. Aber lasst uns das einüben, lasst uns das bewusst machen. Das ist so wichtig. Diese Wahrheit muss ganz tief in uns eindringen. Wir müssen sie selbst immer wieder hören. Und dann verleiht sie uns echtes, begründetes Selbstbewusstsein. Wer wir sind in Gottes Augen, wird uns klar. Gottes geliebte Kinder, von Ewigkeit her und bis in alle Ewigkeit. Nicht, weil wir so toll sind oder so glaubensstark oder so schön singen oder treu den Gottesdienst besuchen. Nein, weil Gott es dir und mir unmissverständlich sagt. Zweitens, ich bekenne die Liebe vor dem himmlischen Vater. Sind wir uns eigentlich wirklich bewusst, was Jesus für uns getan hat? Sind wir uns wirklich klar darüber, welche Würde wir dadurch in Gottes Augen haben? Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie ich die Menschen geschaffen hätte, wenn ich Gott gewesen wäre. Er hat uns als Gegenüber mit absolut freiem Willen geschaffen, also auch mit der Möglichkeit, dass wir ihn ablehnen, dass wir seine Liebe zurückweisen. Und er hält das aus, obwohl er die Sehnsucht in sich hat, von seinen geliebten Geschöpfen auch geliebt zu werden. Also ich hätte wahrscheinlich den Menschen so ein kleines, gut verstecktes Schräubchen eingebaut, an dem ich bei Ablehnung meiner Liebe drehen könnte. Ich will doch auch geliebt werden. Ich sehne mich doch auch nach der Liebe derjenigen, die ich selbst so sehr liebe. Und dann gibt Gott uns die Freiheit, ihn abzulehnen und seinen geliebten Sohn noch obendrauf Nein zu sagen. Ich brauche dich nicht. Und dann sagt er nicht, und jetzt liebe ich dich nicht mehr. Die Liebe bleibt. Und für diese Liebe kann ich nur dankbar sein. Und diesen Dank kann ich immer wieder meinem himmlischen Vater einfach nur sagen. Ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für seine Liebe. Ich danke dir, dass er für mich gestorben ist und jetzt in mir lebt. Drittens, ich bekenne Gottes Liebe vor dem Widersacher. Das hört sich für manche Ohren nun ganz merkwürdig an. Der Gehörnte taugt bestenfalls als Witzfigur oder Karnevalskostüm und ist für die meisten Menschen in unseren Breiten heute keine Realität. Und das genau ist seine teuflische Strategie, nämlich die Leute glauben zu machen, dass es ihn gar nicht gibt. Für diejenigen, die um seine Realität wissen, hat er aber ein anderes Vorgehen parat. Er macht den Christen die Liebe Gottes dunkel. Er schürt Misstrauen. Er nährt Zweifel an Gottes Liebe mit Verweis auf all das Unheil in unserer Welt. Und er sät den Samen der Selbstverachtung in uns. wenn wir wieder mal daneben lagen mit unserem Verhalten, wenn wir bewusst nicht so gelebt haben, wie es eigentlich richtig gewesen wäre, wenn wir gesündigt haben. Und du willst Christ sein? So wird die Frage in uns wach, und mich soll Gott lieben? 20 oder mehr Jahre lebe ich schon als Christ und immer noch passieren mir die gleichen blöden Fehler. Satanische Strategie von Anfang an. Ich erinnere an den Sündenfall. Nicht frontal gegen Gott vorgegangen. Ich habe mir die Frage, und du willst Christ sein? Und den beiden im Paradies hat er gesagt, sollte Gott etwa gesagt haben, habt ihr euch bestimmt verhört. Hat Gott bestimmt nicht gesagt. Lasst uns dem Durcheinanderbringer immer wieder die Liebe Gottes als Wahrheit an den Kopf werfen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Nichts. Hau ab, du Lügner. Lügner von Anfang an. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und daran änderst du nichts. Dieses Bekennen der Liebe Gottes vor dem Satan gehört mit in die Kategorie, widersteht dem Satan, dann flieht er. Er hat vor nichts größeren Respekt als vor dem Namen Jesu. Den kann er nicht leiden. Da zieht er mit Verlaub den Schwanz ein. Wo wir die Wahrheit Gottes, den Sieg Jesu ausrufen, hat der Widersacher keinen Platz mehr. Viertens, wir sprechen uns in der Gemeinde die Liebe Gottes gegenseitig zu. Boah, ein schweres Übungsfeld. Keiner hier unter uns ist von Gott mehr geliebt als der andere. Gott vergibt keine Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Lass uns das im Kopf wirklich klar haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einander der Liebe Gottes versichern. Das kann durch Lob und Ermutigung geschehen. Das ist beides ganz, ganz wichtig und sollte an erster Stelle stehen, weil es aufbaut und Wertschätzung dem anderen gegenüber ausdrückt. Wir nehmen ja Dinge, die selbstverständlich und gut laufen, oft leider einfach so als gegeben hin. Aber im Kritisieren, da sind wir ganz schnell mit unserer Zunge. Warum eigentlich? Warum fällt es uns manchmal so schwer, von Herzen zu loben und zu ermutigen, als allererstes? Warum formulieren wir so oft ein Ja, und was kommt dann? Komma, aber. Wenn es vielleicht das nächste Mal im Hinterkopf so ist, dann erst mal fragen, ist das jetzt nötig? Gott liebt jeden unter uns in gleicher Weise. Lasst uns das einander sagen, weil es die Wahrheit ist. Es geht dabei nicht um ein oberflächliches Zudecken von Missständen. Nein, auch Ermahnung und Korrektur können Ausdruck tiefer Liebe sein. Wenn Korrektur und Ermahnung aus Liebe geschieht, dann will sie dem anderen helfen, besser mit sich und seinem Leben zurechtzukommen. Sie greift drunter. Sie will helfen, Fehlverhalten zu überwinden und nicht mit dem Hammer obendrauf niedermachen. Denn gerade Korrektur steht unter dem unbedingten Zuspruch der Liebe Gottes. Da gibt es keinen Sieger und Verlierer. Lasst uns das bitte miteinander nicht vergessen. Fünftens, wir bekennen die Liebe Gottes zu uns vor der Welt. Mensch, was sind wir gut darin, andere die Leviten zu lesen. Was können wir das gut, diese verdorbene, verlogene und verlorene Welt, Klammer auf und damit die Menschen, Klammer zu, teilweise regelrecht mit Abscheu zu betrachten, sie zu verachten. Wenn nicht lauthals, dann doch leise im Herzen. Wir Christen, wir sind ja so richtig und die anderen sind so falsch. Wir predigen die wahre Moral. Wir sind die letzten Hüter des wahren Glaubens. Wenn Gott uns nicht hätte. Wir sind das Fähnlein der Unbeugsamen vor dem Zeitgeist.
Ist euch diese Art eines zweifelhaften christlichen Selbstbewusstseins auch schon begegnet? Aber mit Verlaub, haben wir andere zu richten? Beziehen wir unsere christliche Identität aus der Abgrenzung zu anderen oder aus Gottes unverdienter Gnade und Liebe, die eben nicht nur uns gilt, sondern auch all den schrägen, verkorksten, unmöglichen Menschen, die wir ja nur zum Glück nicht sind. Vielleicht sollten wir als Christen mehr Energie darauf verwenden, Gottes Liebe zu uns und zu anderen zu bezeugen, in Wort und Tat. Viele um uns herum wissen nichts von der Liebe Gottes zu ihnen. Diese Liebe ist halt aber nun leider auch ihnen gegenüber bedingungslos. Welche Bedingungen legen wir ihnen auf? Ich höre es leider immer wieder, ein Christ tut dies nicht und jenes. Hier scheint oft wenig von der bedingungslosen Gnade und Liebe Gottes durch. Aber genau dieses sollen wir bekennen. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns schon geliebt, als wir noch ganz fern waren. Er hat uns schon damals unendlich geliebt. Und er liebt uns heute nicht mehr, weil es keine größere Liebe nicht gibt, als die, mit der er uns und alle Menschen schon immer geliebt hat. Seine unendliche Liebe von Ewigkeit her ist nicht steigerbar. Und das ist wirklich frohe Botschaft. Und die sollen wir weiter sagen und leben. Dieses fünffache Bekenntnis vor mir selbst, vor Gott, vor dem Durcheinanderbringer, untereinander und vor der Welt, das hat einen interessanten Effekt. Wenn wir dieses Bekennen intensiv einüben und anwenden, dann werden wir irgendwann auch immer mehr die Liebe Gottes fühlen, tief in uns fühlen. Wir werden nicht abhängig von diesem Gefühl, aber es stellt sich wie von selbst ein. Warum? Weil Jesus in uns mehr Raum bekommt. Die Liebe Gottes ist durch ihn ja ausgegossen in unsere Herzen. Wir verstecken sie nur in all unserem Gerümpel oft viel zu viel. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist keine Selbstsuggestion. Das sagt Gott selbst zu dir und mir. Ich brauche nicht zu fragen, hast du mich noch lieb? Amen. Epilog. Ich habe euch ja die Geschichte erzählt von diesem Schüler, der immer zu mir kam morgens. Ne? Und es hat mich unglaublich herausgefordert in den ersten paar Wochen meines Lehrerdaseins. Was machst du mit dem? Wie kriegst du das Kerlchen dazu, dass der Hausaufgaben macht? Und dann habe ich so die Trickkiste ausgepackt, alles, was man so im Studium und im Studienseminar dann gelernt hatte. Nix. Der hat einfach die Hausaufgaben nicht gemacht. Und eines Tages, ich weiß nicht, ob ich es geträumt habe oder irgendwie, kam ich auf die Idee und habe ihm am nächsten Morgen gesagt, so Erik, wenn du morgen deine Hausaufgaben nicht hast, esse ich dir alle Pausenbrote weg. Da hat er geguckt, als wäre gerade ein Elefant auf dem Fahrrad draußen vorbeigefahren. Nächsten Morgen, ich komme zur Schule gefahren, im Lehrerparkplatz und gehe dann da so um die Kurve rum, zum Schultor, zum Hof. Da steht er schon freudestrahlend da. Und ich habe gedacht, jawohl, entsprechende pädagogische Maßnahmen, das wirkt. Ne? Dann habe ich gesagt, und Erik, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Sagt er, nein, aber ich habe alle Brote schon aufgegessen.